Darüber spricht man nicht.
Oh doch, und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Hallo liebe Judith.
Hallo liebe Lena.
Und hallo liebe Pelvic Queens. Ja, die letzten Folgen waren super spannend. Wir haben tolle Gästinnen und Gäste gehabt. Und heute, liebe Judith, sind wir aber mal wieder nur zu zweit.
Ganz genau. Und das aus einem ganz bestimmten Grund, denn eines unserer Herzensthemen ist ja die Rückbildung. Und wir haben in letzter Zeit wieder so viele Frauen am Telefon, in persönlichen Gesprächen erlebt, wo wir gemerkt haben, wow, okay, es passiert noch immer so viel, ja, Wissenstransfer, der einfach den Frauen Angst macht, der den Frauen ein ungutes Gefühl macht oder sie auch zu Fehler animiert in der Rückbildung, dass wir eben beschlossen haben, okay, diese Folge handelt sich einfach wieder um das Thema Rückbildung, was man einfach nicht unterschätzen darf, was dazugehört und ja, wo die Frau sich auch ruhig Unterstützung holen darf. Und da kommen, glaube ich, ein paar Dinge in der Folge auf uns zu, wo sich sicher jede Mama in der Rückbildung oder auch vielleicht gerade eine Mama, die noch kugelt, sich mitnehmen kann für die nächste Zeit, die kommt.
Genau, und du hast schon gesagt, es passiert sehr viel Fehlvermittlung von Wissen, aber oft auch gar keine Vermittlung von Wissen. Mhm. Und da hoffen wir, dass wir heute ein bisschen aufklären können, eben durch diese Stories, die wir schon oft gehört haben, auch von Frauen. Und vielleicht findet sich die ein oder die andere darin auch wieder.
Und ich würde vorschlagen, unsere Stories sind ja eigentlich quer durch den ganzen Rückbildungsverlauf, dass wir schon chronologisch starten. Und da möchte ich gleich mit einer Story beginnen, die wir dann einfach vielleicht gemeinsam ein bisschen unter die Lupe nehmen, damit auch du, liebe Pelvic Queen, weißt, okay, wo kannst du denn kritisch hinschauen, wenn du solche Aussagen bekommst in deiner Rückbildung? Und da hat uns eine Mama von unserem Beckenbodencheck eine ganz lange Nachricht hinterlassen und auch ihre Telefonnummer Gott sei Dank angegeben. So haben wir sie gleich auch telefonisch erreichen können, dass sie 3 Wochen postpartum ist, sie eine Organsenkung hat, die Hebamme auch vaginal palpiert hat und ihr das nahegelegt hat, dass sie wahrscheinlich eine Senkung haben wird. Dann war so die Frage, okay, was kann sie jetzt machen? Und es ist für sie schlimm. Sie sieht ihre Organe quasi nach einem starken Tag, dass wenn sie sich selbst anschaut, dass sie das Gefühl hat, dass sie auch im Scheideneingang eben was sieht. Und sie hat, was total spitze ist, von der Hebamme eben schon die Empfehlungen für die Umkehrpositionen bekommen. Und dann hat sie gesagt, sie hat sich auch schon informiert, quasi auch bei einer Gynäkologin und bei einer anderen Therapeutin. Sie darf auf keinen Fall jetzt Beckenbodentraining machen.
Okay.
Und wo ich mir gedacht, okay, 3 Wochen postpartum, das solltest du ja schon seit 3 Wochen, kannst du und darfst du Beckenbodentraining machen. Und der zweite große Punkt war dann auch, dass ich gefragt habe, sie so, ja, was kann ich sonst noch machen, wann ich Beckenbodentraining starte, Umkehrposition, weil natürlich auf den Gyn-Check warten, habe ich auch gefragt, was mit den, ob sie sonst irgendwelche Beschwerden hat, wo man jetzt schon sanft hineinstarten kann. Mhm. Und habe nach der Bauchwand Stabilität gefragt, nach der Rektusdiastase, und da meinte sie, in der Anfang 3. Woche war die Hebamme bei ihr, sie hat getastet und zu ihr gesagt, ihre Bauchwand und Rektusdiastase ist komplett stabil und zusammengewachsen.
Mhm.
Und dann sind bei mir so quasi die Alarmglocken geschrillt und so ein quasi unser 15-Minuten Beratungsgespräch, das eigentlich ja kostenlos ist, ist so quasi in, keine Ahnung, 45-Minuten Gespräch ausgeartet. Einfach alleine wegen diesen 2 Inhalten.
Mhm.
Und ja, da.
Das sind ganz viele wichtige Punkte drinnen, glaube ich, die ja, du da jetzt in dieser Geschichte auch transportiert hast, über die wir auf jeden Fall sprechen können. Was mir gleich einmal aufgefallen ist, Thema Senkung nach der Geburt. Was ist da deine Erfahrung? Hat jede Frau nach einer Geburt eine Senkung?
Wir sehen ja die Frauen direkt nach der Geburt ja auch nicht, muss ich sagen. Und auch wenn sie in die Praxis kommen, sage ich immer, sie müssen den Gyn-Check schon erledigt haben. was ich mir sicher bin, was man auch ja sieht, ist, dass sich die Organlagen verändern nach der Geburt.
Mhm.
Aber es geht ja auch darum, wo wir auch ja schon mal das Thema Senkung ganz stark aufgerollt haben. Es geht ja nie um den Schweregrad der Senkung, sondern immer auch in der Therapie, in der Behandlung, im Setting von der Physiotherapie, welche Symptome hat denn die Frau? Und es ist egal, ob das jetzt eine Grad 1 Senkung ist und sie spürt sie oder eine Grad 3 Senkung und sie spürt sie nicht. Es geht immer um die Symptome und was das Beschwerdebild der Senkung mit deiner Frau macht. Aber das finde ich spannend, weil die Frau war dann ziemlich verzweifelt, weil sie auch gesagt hat, ja, sie war so aktiv in der Schwangerschaft und hat zwar den Beckenboden spezifisch trainiert, aber viel Yoga und Pilates gemacht und keine von ihren Freundinnen hat ein Problem im Beckenboden oder mit einer Senkung. Jede ist quasi nach der Geburt topfit. Und sie so, ja, was habe ich falsch gemacht, damit ich jetzt eine Senkung habe? Und allein das finde ich so, wie gesagt, sie sagen es vielleicht einfach auch nicht. Auch wenn man sich statistisch da ein bisschen reinliest, es haben so viele Frauen nach der Geburt ein Thema mit dem Beckenboden oder mit dem Rumpf. Da ist halt auch, ja, da alleine Aufklärung zu schaffen, weil sich die Frau da selber in ein Schuldgefühl rein manifestiert. Ja.
Merkst du, ich werde heute wenig zu Wort kommen.
Ja, weil das sind echt Stories, wo ich mir denke, ja, die Frau sitzt alleine zu Hause mit einem kleinen Baby, 3 Wochen alt.
Hat eigentlich andere Sorgen.
Ja, oder es ist einfach so viel Gefühlschaos und dann denkst, okay, ich bin schuld, dass ich jetzt auch noch körperlich ein Problem habe. Und das finde ich einfach unfair.
Ja, voll. Aber wenn ich da noch was dazu sagen darf zum Thema Senkung nach der Geburt. Ich gehe da voll mit dir mit, dass es vor allem darum geht, wie sich die Frau damit fühlt und dass nicht um eine Gradeinteilung geht, einer Senkung etc. Und eben, man muss sich vorstellen, der Körper hat eine Geburt mitgemacht und dass die Organe dann erst einmal wieder brauchen, sich richtig zu ordnen oder dass da halt wieder Normalität einkehrt. Das geht nicht in 3 Wochen, das braucht einfach viel, viel länger. Und zu dem Thema, wie entstehen denn Senkungen, da möchte ich auch noch kurz einhaken. Da spielt ja wirklich so viel mit und vieles, was man vielleicht gar nicht als erstes gleich mal im Kopf hat, dass man da selber was dran ändern kann, weil ich habe letztens auch wieder eine Patientin gehabt und also das war in Form einer Schulung und da hat mich auch diese Auditorin, also die Lehrerin, darauf aufmerksam gemacht, mal ein bisschen woanders hinzuschauen. Und das war total spannend. Bei der Patientin war es wahrscheinlich so, dass die Senkung einfach hervorgerufen wurde, weil sie jahrelang von ihrer Statik her einfach auch so gelebt hat, dass der Druck nur nach unten ausweichen
also
konnte.
Also Statik, Körperhaltung.
Von der Körperhaltung, genau, und auch von den Druckverhältnissen im Körper, weil durch unsere Lunge und durch unsere Bauchorgane haben wir ja unterschiedliche Druckverhältnisse, die zusammenpassen müssen. Und wenn zum Beispiel eine Frau ein sehr starkes Hohlkreuz hat oder der Bauch auch sehr prall ist und eher nach vorne gerichtet ist, ja, oder man vielleicht auch in der oberen Wirbelsäule so ein bisschen einen Buckel hat, dann können das schon Hinweise sein, dass da einfach von der Körperhaltung und von den Druckverhältnissen, die so sind, dass im Becken mehr Druck entsteht.
Ich sehe schon, wir sollten wieder mal eine Podcast-Folge nur über Senkungen machen.
Ja,
ich finde, wir haben da auch einfach durch die Fortbildungen, die wir auch in den letzten paar Monaten wieder gemacht haben oder eben du so zwischen Summits oder wie nennt man das?
So diese Lehrkliniken.
Ja, genau. Ja. Wir brauchen wieder mal eine Senkungsfolge.
Ja.
Aber
kommen wir zurück zu deiner Patienten-Geschichte.
Also ja, Senkung, erstens das und auch da würde ich auch mitgeben, ja, nicht verunsichern lassen, keine Schuld bei sich selbst suchen und dann einfach rasch einfach auch in die Aktivierung gehen, also in das Wahrnehmen und dann eben Schritt für Schritt unbedingt eben gemeinsam mit deiner Therapeutin halt in das gezielte Aufbautraining gehen und eben auch sich Zeit lassen. Hormonelle Strukturen, Faszien, also es hat ja was gemacht, eine Schwangerschaft und Geburt.
Und zwei Dinge möchte ich da noch dazu sagen, weil du eben gesagt hast, 3 Wochen hätte sie ja schon auch was machen können. Das ist, glaube ich, eine Information, die wir immer gerne mitgeben, dass man ab Tag 1 nach der Geburt den Körper einfach positiv unterstützen kann. Und wer sich jetzt fragt und sagt, ja, aber euer Kurs wird ja empfohlen erst nach einigen Wochen. Wir müssen dann natürlich schauen mit unseren Inhalten, dass wir da keine Frau überfordern. Und deswegen geben wir oft vorsichtshalber auch eine spätere Woche mit, also zwischen vierter bis sechster Woche, je nachdem, wie es der Frau geht.
Und davor haben wir unseren Wochenbett-Guide, wo genau das beschrieben wird, was eben ab Tag 1 erlaubt ist und wo es eben gar nicht nur primär um den Beckenboden geht, sondern um so viel mehr.
Genau, und deswegen hier der Punkt 1, wirklich Training ab Tag 1. Und das Zweite, was ich noch mitgeben möchte, weil ich kann mich erinnern, wie du mir diese Patientenstory vorhin erzählt hast, da hast du jetzt auch noch was ausgelassen. Es gibt ja auch Hilfsmittel, die man nehmen kann, schon relativ rasch nach der Geburt, nämlich sogenannte Pessare. Wir haben ja gemeinsam auch eine Fortbildung gemacht in dem Bereich und da gibt es ja sogar ein Pessar, das wirklich nach der Geburt auch
der BH für die Vagina.
Genau, ja. Sport-BH für die Vagina, für die Gebärmutter. Genau, gibt es sogar ein Pessar, das so gestaltet ist, dass der Wochenfluss zum Beispiel trotzdem gut abfließen kann etc.
Genau, also aber das natürlich immer mit ärztlicher Rücksprache. Genau. Wir werden tatsächlich auch ganz bald eine Gästin hier auf unserer Couch begrüßen dürfen, eine Gynäkologin, die sich auch auf Pessar-Anwendungen spezialisiert hat, wo wir auch schon eine Fortbildung mit ihr machen durften. Also nicht verpassen, hier unbedingt die Glocke stellen, weil das auch so ein wichtiges Thema ist. Genau, also Pessar auf jeden Fall. Und dann kommen wir zur nächsten Aussage von der Patientinnen-Story, wo ich fast an die Decke gehe.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, erstens, den Gedanken oder das Bildliche in eine Vorstellung, in einen Kopf von einer Frau zu geben, dass die geraden Bauchmuskeln wieder zusammengewachsen sind. Die geraden Bauchmuskeln können nicht zusammenwachsen.
Kriegen wir einen Quick-Anatomie-Kurs von dir, Judith?
Wenn wir das jetzt bei jeder Patientenstory machen, glaube ich, brauchen wir pro Patientenstory einen.
Quick, das ist die Aufgabe.
Die geraden Bauchmuskeln münden in einer Bauchfaszie, unserer Linie Alba, die für Stabilität sorgt. Und die geraden Bauchmuskeln sind bei keinem Menschen zusammengewachsen. Und es ist ganz natürlich, dass man, das variiert von Frau zu Frau und von Mensch zu Mensch, einen gewissen Abstand zwischen den geraden Bauchmuskeln hat.
Das ist diese Mittellinie, die man bei einem Sixpack auch gut erkennen kann.
Genau. Ja? Und alleine das, da gehe ich fast an die Decke, weil jede Frau stellt sich dann natürlich vor, wenn sie dann die natürliche Mittellinie sieht, oh mein Gott, es ist was kaputt. Oder es ist wieder auseinandergerissen. Also auch das, sie reißen ja, also sie entfernen. Also
ich habe auch eine Freundin, die hat noch gar kein Kind bekommen oder war noch nie schwanger.
Ja.
Und selbst sie hat Angst gehabt, dass sie eine Rektusdiastase hat, weil sie spürt den Spalt.
Ja. Ich meine, tatsächlich können ja auch Leute, die nicht gebärt haben oder auch Männer aller Art eine Rektusdiastase haben. Aber eben das ist auch schon wieder sowas, so Angst schürt. Und das finde ich halt einfach unfair. Einfach
und
allein
richtig?
Vom Wording. Ja, dass die geraden Bauchmuskeln wieder so ihren Ursprung von der Position haben, die sie vor der Schwangerschaft hatten. Das ist das eine, wo ich das kritisch sehe. Und das zweite ist, dass man sagt, du bist in der dritten Woche postpartum, ist deine Bauchwand oder deine Bauchdecke, dein Rumpf schon wieder stabil. Das heißt, du brauchst hier keine Gedanken aufwenden, dass da irgendwas sein könnte. Und das ist, finde ich, auch fatal, weil 3 Wochen postpartum hätte ich noch keine Frau erlebt, die komplett stabil ist.
Wenn man sowas sagt, dann könnte das ja die Frau animieren, ist ganz normal wieder
das war
in die Bewegung
so,
zu starten.
Dass sie meinte, ja, da muss ich jetzt quasi kein Augenmerk drauf legen. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie spezielle Griffe machen oder brauche mein Abdomen jetzt nicht unterstützen quasi in der Rückbildung, weil da habe ich ja kein Thema mehr. Und das finde ich kritisch, weil auch genau, gerade bei einer Senkung eben der Rumpf so eine zentrale, also der Rumpf, ja, Beckenboden gehört zum Rumpf, aber auch die geraden Bauchmuskeln, die schräge Bauchmuskeln, die tiefen Muskulatur, wo eben gerade die Bauchwanddysfunktion ganz oft der Fall ist, dass da der Schwachpunkt liegt, der gehört unbedingt, das gehört alles mit, wenn die Frau wieder eine Stabilität auch von unten möchte und sich die Senkung loswerden will. Deswegen sehe ich das echt kritisch und da auch an alles, an das Gesundheitspersonal, oft finde ich, da müssen wir uns auch an der Nase nehmen, schmeißt man so Floskeln hin, die halt bildlich...
Man sagt oft Sachen so salopp und...
Genau, viel auslösen und da dann echt Frauen oft verzweifelt dann sind danach.
Das merke ich manchmal auch in der Praxis, wenn ich schon einen langen Tag habe und dann spreche ich vielleicht ein bisschen zu schnell. Das kann wirklich große Verunsicherung auslösen in einer Frau. Und da, ja, das ist ein guter Appell, dass man sagt, mal ein bisschen vorher nachdenken, wie möchte man das vermitteln.
Also abschließend, gerade im Frühwochenbett, da kann man sehr viel machen. Holt euch da wirklich auch gern Unterstützung, wenn ihr euch wo unsicher seid. Wir sind, wie gesagt, immer gerne bereit, auch mit euch einmal einfach nur zu sprechen, ohne da jetzt Therapieanweisungen, Empfehlungen zu geben. Aber es ist uns wichtig, dass ihr euch da nicht verunsichern lässt und auch keine Schuld bei euch selbst sucht.
Und man muss auch sagen, wir finden es immer total spannend, wenn Frauen uns erzählen, was ihnen vermittelt wurde. Weil das ist natürlich für uns auch ein Learning und das können wir dann einfach auch weitergeben, damit Frauen, die das auch hören, vielleicht auch schon ein bisschen Aufklärung bekommen.
Ja. Und dann, die Zeit tickt ja, würde ich gleich ein bisschen weiter hüpfen. Tatsächlich war die Story erst heute Morgen. Ich habe gefühlt immer die Rückbildungs-Queens.
Ja, das ist auch dein Herzensthema.
Ja, nein, ich stimme. Die ist 17 Wochen postpartum, hat auch unseren Check gemacht. Also ja, liebe Pelsenwin.
17 Wochen, so.
Du kannst unseren Beckenboden-Check kostenlos machen und deine Nummer und deine Story hinterlassen.
4 Monate.
Genau, und sie hat gesagt,
wie lange braucht
es? Keine Sorge, ich habe das Gefühl, hat bereits ein 10-jähriges Kind und jetzt eben das Baby. Mhm. Und sie meinte, sie hat eigentlich in die ersten Wochen und Monate gar kein Thema gehabt, hat ein High-Need-Baby, also muss sehr viel tragen. Und seit einigen Wochen spürt sie eben sie hat das wirklich so bilderbuchhaft beschrieben, als hätte sie ein ganz volles OP in der Scheide, das quasi gleich rausrutschen würde.
Das perfekte Bild.
Genau, das perfekte Bild, eben wie Frauen ganz oft eine Organsenkung beschreiben. Und sie hat sich dann einen Gyn-Termin ausgemacht nach dem 6-Wochen-Checkup, weil es eben erst dann die Probleme aufgetaucht sind, was ja ganz oft der Fall ist, dass so die ersten Wochen und Monate der Beckenboden scheint alles gut zu sein und dann aber mit der zunehmenden Belastung dann auch die Themen kommen. Und auch da fand ich spannend, sie hat gesagt, sie hat sich den Termin ein bisschen erkämpfen müssen, weil die Sprechstundenhilfe gesagt hat, ja, das ist ja normal bei der Geburt, nach der Geburt, dass man so Senkungsgefühle hat, ob sie nicht noch warten möchte, ein paar Monate, bis das es von selbst besser wird und dann erst zum Gyn kommt. Und ist dann zu einem anderen Gynäkologen gegangen und
Hut ab, gleich einmal eine andere Meinung rein.
Genau, einfach das war sehr cool. Und der hat dann eben die Senkung Grad 2 diagnostiziert und dann hat sie eben gesagt, ja, sie hat schon mal eben gehört von einem PSA und dann hat er gesagt, sie ist zu jung für einen PSA, PSA wird er nicht verschreiben. Und dann hatte sie gemeint, ja, sie möchte gern Physio machen, weil sie auch eben in der Schwangerschaft schon mal Physio war. Und hat er gesagt, na, sie sollte in Eigenregie probieren. Sie sollte sie einfach in Rückenlage hinlegen und ein paar Mal blinzeln und fest zusammenzwicken.
Und so, da sind jetzt einige Dinge verkehrt bei dieser Story.
Wir wollen einfach, dass ihr wisst, es gibt so viele Wege und dass ihr euch da nicht, ich weiß nicht, wie man das schön formuliert, nicht abschwatzen lässt.
Es gibt auch wirklich Gynäkologen und Gynäkologinnen, die top sind.
Und sie meinte auch, es war wirklich, sie war noch nie bei ihm menschlich, ist er ein toller Gynäkologe, aber halt auch vom Therapeuten, also generell
manche
schon
sind
sehr
ein bisschen alt eingesessen, wollte ich gerade sagen.
Und es ist auch nicht in Kerngebiet, muss es auch nicht sein.
Und es wurde damals einfach auch anders gelehrt bei diesem Thema. Es hat sich in den letzten Jahren so viel getan, studienmäßig, also es ist wirklich okay, die haben andere Bereiche, wo sie top sind, aber ja, vielleicht muss man sich auch eingestehen, dass jüngere Ärzte, gerade was dieses Thema betrifft, vielleicht eher am neuesten Stand sind, jetzt ohne irgendjemanden anzugreifen.
Ja, und das finde ich halt schade, weil das PSA hast du erst schon erwähnt, kann man quasi, es gibt welche sogar für den Wochenfluss, wenn es ganz schlimm ist und danach sowieso. Und das hat ja keine Altersgrenze.
Vielleicht nochmal kurz für alle Pelvic Queens, die jetzt mit dem Wort Pesanix anfangen können. Wir haben vorhin schon kurz erwähnt, das ist wie so ein Sport-BH für die Beckenorgane. Das kann man sich vorstellen wie ein Silikonteil. Das gibt es in den unterschiedlichsten Formen, in einem Würfel oder eben dieses fürs Wochenbett ist mehr
so ein Gitter.
Ja, wie so ein Gitter aufgebaut, genau, das eben was durchfließen kann.
Es hat ein Sieb.
Genau,
Donut.
Das wird praktisch vaginal eingeführt und ist dann ein leichter Fremdkörper, der drinnen sitzt in der Vagina und so die Organe stützt. Und das gehört aber ärztlich abgeklärt im Vorhinein, weil da muss man auch schauen, ob die Schleimhäute passen, ob hier keine Verletzungen sind, die dadurch gereizt werden. Das gehört dann auch kontrolliert. Also da bitte nicht eigenständig handeln, sondern gemeinsam mit einem Arzt. Aber das ist eine sehr gute Methode.
Genau.
Aber was ich an deiner Geschichte so traurig finde, ist, dass man hier sieht, das ist offensichtlich eine Frau, die selbst tätig werden möchte
und ist auch selbst Yogalehrerin. Also sie hat gesagt, sie spürt sich sehr gut und hat ein sehr gutes Körpergefühl und will das halt quasi wieder wegbekommen. Und das ist ja auch so schön, wenn so intrinsische Motivation
genau,
hat.
Genau, und wenn man auch aktiv den Körper unterstützen möchte. Und das finde ich dann einfach so unglaublich schade, dass das dann so abgedämpft wird oder ja als nicht wichtig dargestellt wird.
Und eben dann hat sie dann auch gefragt, ja, sie macht zwar das in Rückenlage, aber irgendwie fühlt sich es jetzt nicht so richtig an. Und dann ist natürlich auch eben unser Gespräch wieder länger gewesen als 15 Minuten, einfach auch nochmal, um ihr bildlich zu erklären, wann hat denn der Beckenboden seine Hauptfunktion, wann muss sie arbeiten, wann treten ihre Symptomatiken auf und das passiert halt nicht in Rückenlage.
Debbie, da will was dazu sagen.
Gerne.
Was glaubst du, kommt mir da wieder in den Kopf, wenn es darum geht, um statisches Training?
Ja, sie hat sogar den Magnetresonanzstuhl auch gefragt.
Wirklich?
Ja, was wir davon halten. Und dann habe ich auch gesagt, wir finden sie in manchen Sachen eben, hat es die Berechtigung, aber in ihrem Fall, wenn in der Dynamik beim Heben vom Kind, beim Tragen, beim Spazierengehen mit ihrem Hund das Problem kommt, wird sie halt schnell anstehen.
Und genau, da ist ein Sessel, wo man sich draufsetzt und trainieren lässt, wahrscheinlich nicht das Richtige. Wer mehr Informationen dazu haben möchte, wir haben eine eigene Podcast-Folge dazu aufgenommen, zu dem Thema Hilfsmittel und Beckenbodenstuhl. Also da gerne reinhören, dann hört sie alles und hört sie vielleicht auch, warum ich jetzt schon so kritisch mich äußere.
Aber ich habe eh gesagt, es ist zumindest in Rückenlage, sie kommt mal in die Wahrnehmung rein, es geht einfach
sie hat
auch
falsch
nicht. Genau. Und ist zumindest eine gute Basis, weil man braucht eine Basis, dass man gut wahrnimmt, dass man gut spürt, bevor man in die Aufrechte geht. Also das finde ich zumindest eine solide und gute Grundlage, aber es ist halt nicht ausreichend. Gerade bei ihrem Anspruch, wenn sie wieder Sport machen will, wenn sie die Senkung beeinflussen möchte. Und auch da ist so das Resümee von der Geschichte, einfach ins Tun kommen, auch gern eben wieder mit unserer Begleitung und
sich nicht abschrecken lassen von irgendjemand anderem.
Genau.
Und noch eine dritte Patientenstory. Und zwar aus meiner Bekanntschaft. Sie hat vor circa 1,5 Jahren ihr Kind gebärt und wollte wieder zum Laufen anfangen und hatte tatsächlich halt immer dieses Fremdkörpergefühl. Und dann hat sie eines Tages zum Stillen aufgehört und plötzlich war die Inkontinenz viel besser. Was sagst du dazu?
Ich weiß gar nicht, ob ich dazu was sagen will, denn wir hatten das Thema Stillen und Laufen bereits, wo wir sehr viel von Eigenerfahrung gesprochen haben und haben da super viele Anfeindungen erhalten. Die Stillhormone verändern das Bindegewebe. Ich glaube, das kann man sagen. Und wir haben hier auch einen richtig, richtig coolen Podcast mit einer Expertin zum Thema Stillen mit der lieben Julia aufgenommen. Also hör da mal gerne rein. Und natürlich macht Stillen eine große Veränderung, aber ich würde das nicht nur auf die Hormone verweisen, dass dann plötzlich, nur wenn man zum Stillen aufhört, alles besser ist, weil das vermittelt, finde ich, auch ein falsches Bild. Und es ist von Frau zu Frau super individuell, weil man sieht ja auch, manche Frauen stillen, bekommen aber die Periode trotzdem. Manche Frauen stillen nicht mehr und es dauert, bis das die Periode kommt. Alleine sowas, es ist einfach super individuell.
Und wir haben auch nie gesagt, dass man nicht laufen darf, wenn man stillt.
Nein, ich bin selbst auch gelaufen, während ich noch gestillt habe. Aber einfach, glaube ich, das Bewusstsein zu schaffen, dass einfach auch in der Schwangerschaft zum Beispiel die Hormone das Bindegewebe schwach machen oder weich machen. Und das Gleiche gilt auch beim Stillen. Und hier den Frauen keine Angst zu machen, aber einfach ein Bewusstsein zu schaffen.
Ja, und ich habe erst letztens wieder eine neue Patientin gehabt, die zu mir gekommen ist, weil sie einmal gelaufen ist und dann die Hose so nass war, dass sie sich so ärgern musste, weil sie eigentlich total sportlich war. Und da war auch die Geburt schon 1 Jahr und 3 Monate her. Und sie hat sich dann gar nicht mehr getraut, auch in der Zeit, wo sie aufgehört hat zu stillen, dann das Laufen noch einmal zu probieren. Und tatsächlich habe ich jetzt eine Absage für den nächsten Termin bekommen, weil sie sich so super gut fühlt. Sie hat es noch einmal probiert und plötzlich klappt's wieder.
Mit gezielten Beckenbodentraining.
Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht trainieren sollte. So ist es.
Genau. Also das ist, ja, ich würde sagen, Laufeinstieg und High Impact gehört einfach mit einem stufenweisen Trainingsprogramm zusammen. Und das schließt richtig gut den Kreis für meine letzte Erfahrung. Und das habe ich auch, wie ich die Begegnung gemacht habe, auf Instagram geteilt. Und es sind so viele Reaktionen auf diese Story gekommen, was mich total gefreut hat. Aber dann auch wieder gezeigt hat, einfach wie brennend das Thema einfach für uns Frauen ist. Ich habe da einen Long Run gemacht und habe zufällig einen Fußballer eben getroffen. Und der meinte, also wir sind dann so ins Quatschen gekommen, wenn wir in dieselbe Richtung gelaufen sind und natürlich...
Wenn man quatschen kann neben dem Laufen.
Ja, wir haben beide quasi einen Low-Long-Run gemacht und dann hat er eben erzählt, ja, es ist eben er ist auch einen Long-Run gelaufen, sein erster Long-Run nach einer Kreuzband-Operation und dann natürlich Berufskrankheit, fragt man so, ja, was für Plastik, wo hast du Reha gemacht und bla 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 und sagt halt dann, ja, na, eben seit Beginn an dann auch wieder Physio gemacht, eben knappes halbes Jahr und jetzt habe ich quasi vom Therapeuten quasi die Aufgabe bekommen oder die Freigabe, wieder mal zu laufen zu gehen, den ersten Long Run. Und es war für ihn ganz klar, er hat Operation gehabt, also die Verletzung und dann gleich Physiotherapie, Aufbautraining und dann geht er wieder zurück in die beanspruchenden Sportarten. Und da habe ich mich wirklich so geärgert, weil ich mir gedacht habe, bei jedem Krankheitsbild, das was quasi so orthopädisch ist, ist es selbstverständlich, da kriegst du quasi im Krankenhaus noch den Überweisungsschein in die Hand gedrückt, geh zur Physio. Es kommen Physiotherapeuten ins Zimmer. Du hast quasi gleich anschließend eine Betreuung und man hat eine Geburt und die Frau muss sich selbst drum kümmern oder sogar manchmal erkämpfen, dass sie einen Therapietermin kriegt. Und wenn dann die Frau ja gar keine Probleme hat, sondern nur unter Anführungszeichen präventiv Rückbildung machen möchte, wird es von der Krankenkasse nicht mal übernommen. Und da frage ich mich schon, was ist da eigentlich los?
Ja, und da finde ich, merkt man wieder so ein bisschen die Gender Health Gap, weil wenn man schaut, es kann ja funktionieren, also gerade in den nordischen Ländern zum Beispiel oder in den asiatischen Ländern habe ich mal gesehen, gibt's eigene Rückbildungshäuser, wo die Frauen nach der Geburt einziehen können. Dort wird alles für sie gemacht, ihnen wird alles gezeigt rund ums Baby, das Stillen etc. Sie bekommen Physiotherapie, für sie wird gekocht, also der reine Luxus. Ich weiß zwar nicht, ob das dort sehr teuer ist oder ob das wirklich gang und gäbe ist, aber es gibt zumindest solche Lösungen.
Und da sieht man einfach schon wieder, dass die Welt ein bisschen verrückt ist, wobei man sagt, ja, jede Frau ist zum Gebären gemacht und es wird wieder erwartet, dass sie im Beruf zurückkommt, dass sie sich um die Kinder kümmert, aber es ist nicht Leitlinie, dass sie eine Versorgung danach bekommt. Und ja, das ist
ja, unverständlich. Ja, und Rückbildung ist halt nicht nur Beckenboden, sondern da gehört halt der ganze Körper auch dazu. Und das wäre eben so cool, wenn die Frauen dann die Möglichkeit hätten, da wirklich für den ganzen Körper oder einen ganzheitlichen Ansatz zu bekommen, von Kopf bis Fuß sozusagen. Und ja, da sollte man eigentlich eine Petition starten, findest du nicht?
Ja, also hier wirklich, wenn irgendwer da draußen Lust hat oder die Kontakte hat, lasst uns hier Frauen wirklich unterstützen. Das ist so unser Herzenswunsch, dass gerade Rückbildung, egal ob das jetzt präsent ist, im Krankenhaus, hybrid ist, online ist, es gibt so viele Kolleginnen da draußen, die so kompetent sind und so coole Sachen in der Rückbildung machen. Aber die Frauen müssen das einfach gesagt bekommen, dass Physiotherapie wichtig ist nach der Geburt und keine Yoga-Einheit reicht, obwohl das natürlich auch unterstützen kann. Aber es ist so viel mehr als ein paar Bewegungsformen. Also das ist so crazy
man
einfach.
Man merkt, wie emotional ja. Judith dieses Thema macht. Und ich finde,
weil wir auch in der Praxis einfach Frauen haben, die das bei der ersten Rückbildung vielleicht nicht gehabt haben, somit die Schwangerschaft nicht so schön war, sie die Geburt nicht so toll erlebt haben und jetzt nach dem zweiten Kind oder im Wechsel einfach ein riesen Thema mit ihrem Körper haben, wo Schmerzen eine Rolle spielen, wo Unwohlsein eine Rolle spielt, und das alles kann man abfedern. Aber nein, unser Gesundheitssystem sagt so, Rückbildung ist keine Diagnose, du brauchst nicht mal Therapie. Passt. Und da denken wir echt so,
aber deswegen gibt's ja vielleicht auch ein bisschen uns und auch diesen Podcast, liebe Frauen. Also ihr habt es gehört, Rückbildung ist ein Muss, ist kein Luxus, sondern sollte wirklich bei jeder Frau dazugehören. Und wenn du da mehr dazu wissen möchtest, dann schau gerne mal auf unserer Website vorbei bei unserem Pelvinature-Programm, unser ganzheitliches Rückbildungsprogramm. Und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir dich dadurch in unserer Pelvic Queens Familie begrüßen dürfen und dich bei deiner Rückbildung physiotherapeutisch unterstützen dürfen.
Und wir kämpfen natürlich dafür, dass auch hier die Krankenkassen in Österreich und in Deutschland was übernehmen. Bist du bei der SVS versichert, also Sozialversicherung für Selbstständige, da kannst du unseren Kurs total mit dem 100 Gesundheitshundert, so heißt er genau, einreichen, und bei der Merkur Zusatzversicherung wie normale Physiotherapie. Also wir versuchen hier schon wirklich den Schritt in die richtige Richtung zu gehen, aber leider malen die Mühlen langsam.
So ist es, und das sind die perfekten Abschlussworte. Danke, dass du heute wieder lieb dabei warst, liebe Pelvic Queen, und wir wünschen dir eine erfolgreiche Rückbildung, wenn du dich in der Rückbildung befindest, und sonst auf jeden Fall einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Pelvi-Talk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvicqueens.com deine heißen Fragen stellst. Bis bald und nicht vergessen, psst, sprich darüber.